Es gibt auch Situationen, wo ich mich sehr entmutigt fühle als Kulturschaffender und so denke, was machst du hier eigentlich? Du musst doch was viel Relevanteres tun und sich da halt einfach nochmal so dran erinnern, dass es einfach eine Relevanz hat, die aber eben nicht unbedingt super messbar ist.
Ja.
Studien belegen, dass Geschichten Empathie erzeugen.
Ich glaube, der Einfluss ist wirklich so extrem groß. Ich persönlich nehme das als Riesengeschenk wahr, dass ich Geschichten konsumieren darf und dass ich so eine Auswahl habe an Geschichten, die mich seit Jahren begleiten.
Und ich könnte jetzt auch ganz methodisch darüber sprechen, wie ich das gemacht habe. Aber wenn ich mal genau hingucke, habe ich wirklich mir in Geschichten einfach Role Models gesucht.
Wir haben jetzt auch wieder Classy, aber Sex in the City geschaut.
Ja. Carrie, Charlotte, Miranda oder Samantha?
Ich habe gestern einen Selbsttest gemacht.
Hast du?
Ja.
Emma, was kam raus? Willkommen zurück. Ich bin Raphael.
Ich bin Emma.
Und das ist Vorwärtsfallen, der Podcast, in dem wir uns in die kleinen Geschichten des Alltags, aber auch die großen Fragen des Lebens stürzen.
Wo bewegt uns Kunst, Kultur und das ganz eigene kreative Schaffen?
Was lässt uns nicht los?
Wie wollen wir leben und was hilft uns dabei?
Fallen ist hier jedenfalls erlaubt, denn wir stehen auch gemeinsam wieder auf. Aufnahme läuft.
Aufnahme läuft.
Emma.
Raphael. Hallo.
Hello.
Ist das eigentlich unser Catchphrase zum Anfang? Das ist Emma, Raphael.
Ja,
das machen wir schon oft, ne?
Ja, das machen wir schon oft, das stimmt.
Finde ich gut, weil
wir müssen,
haben wir mal so einen Signature-Move.
Gerade passend zum Thema Geschichten erzählen, man muss ja auch als erstes mal die Protagonisten und Protagonistinnen vorstellen.
Ja.
Emma, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Irgendwie, ich weiß nicht, ich habe so ein ganz tief inneres Gefühl von kleinen Glückis.
Kleinen Glückis.
Nee, mir geht's irgendwie gut. Ich habe extrem viel Arbeit, habe ich dir auch gerade schon vor der Aufnahme gesagt. Aber irgendwie, wenn der Rest stimmt, dann finde ich, kann man es ein bisschen besser ertragen, dass das gerade so viel Arbeit ist.
Ja, total, das stimmt. Bei mir kehrt jetzt auch gerade endlich mal ein bisschen Ruhe ein irgendwie. Und das ist irgendwie auch gut. Und gleichzeitig komme ich dann auch immer sehr schnell so ins Reflektieren und ins drüber nachdenken. Ja, wie man denn auch so die eigene Geschichte weiter gestalten will irgendwie. Ja, und manchmal ist es ja dann auch so, dass einem da fiktionale Texte auch manchmal einen Gedankenanstoß geben. Und genau das ist ja auch unser Thema heute.
Das hast du sehr schön eingeleitet, finde ich. Ja, das Leben ist eine große Geschichte quasi.
Ja, genau. Kraft der Geschichten hatten wir so auf unsere goldene Liste geschrieben.
Im Anschluss zu unseren Schreibfolgen und auch zu unserem Grundsatzthema quasi, finde ich irgendwie ein total wohliges Gefühl, wieder hier mit dir zu sitzen und darüber zu sprechen.
Voll.
Weil ich finde, wenn ich mit jemandem so Geschichten erzähle und so verbinde, dann bist es auch immer du. Und es ist irgendwie so, ich finde, man vergisst ganz oft, wie wertvoll Geschichten sind in unserer Welt, die so viel mit Realität zu tun hat.
Ja.
Oder mit Alltag, dass man irgendwie gerade als erwachsene Person vergisst, wie magisch so Fiktionalität eigentlich sein kann. Deswegen finde ich es super schön, dass wir uns heute ein bisschen Zeit nehmen dafür.
Voll.
Ja.
Ja, nee, mir geht es ganz genauso irgendwie, weil ich finde, das ist so unheimlich unterschätzt, so die Kraft der Geschichten auch. Und ich weiß noch, in der Schreibfolge haben wir auch am Anfang, also wenn ihr jetzt denkt, so was für eine Schreibfolge meinen die denn? Ich glaube, das ist Folge 3 oder so.
3, ja.
Schreib dich frei, heißt die auf jeden Fall. Und da sprechen wir ganz viel übers Schreiben vor allem, aber haben auch am Anfang so einen Part, wo wir so ein bisschen über unsere Erfahrungen mit Vorlesen gesprochen haben, ne? Wo an uns vorgelesen wurde und was das so mit uns gemacht hat. Und das fand ich ganz spannend, weil wir da ja auch so über, ich weiß nicht, du hast von der Hexe hinter dem Zahnputzbecher gesprochen und die schwarze Pädagogik.
Ja.
Aber da habe ich dann auch jetzt nochmal so drüber nachgedacht und so gedacht, wie krass mich eigentlich Geschichten, vor allem eben natürlich in dieser Prägezeit als Kind und als Jugendlicher, irgendwie geformt haben. Also ich glaube, viele kennen das auch von den Grimmschen Märchen oder so, seien sie jetzt erzählt durch Disney oder irgendwelche Bücher oder so oder uns eben vorgelesen wurden oder so. Aber hast du da irgendwas in deiner Kindheit oder so, wo du so sagst, so boah, das war irgendwie eine prägende Geschichte oder sowas?
Witzig, dass du die Gebrüder Grimm direkt benennst,
ja.
Weil ich habe tatsächlich auch, als ich mir vorab so ein bisschen Gedanken gemacht habe, was so Geschichten sind, wo ich, die für mich super prägend waren, aber auch so generell einfach gesellschaftlich gesehen, sind die Märchen von, also die Grimmischen Märchen natürlich sehr, sehr stark vertreten. Mhm. Also ich weiß nicht, ich bin im Vorbergischen aufgewachsen und es gibt einen Märchenwald dort in Altenburg, glaube ich.
Ja, ich glaube, ich kenne den sogar.
Ja, das ist auch gar nicht so weit von deinem Zuhause
entfernt. Warte, ist das der Märchenwald, wo man so einen Hügel hochgeht so und dann waren da so Häuser und dann waren da so diese Animatronics?
Ja,
diese,
genau, zum Beispiel diese Rumpelstilzchen oder so, der dann aus dem Haus kommt und so.
Oh mein Gott.
Die waren da bestimmt beide mal parallel, weil das ist...
Emma,
also
ich habe so krasse Erinnerungen daran.
Das hinter dem, wo wir beide gewohnt haben, quasi. Absurd, ne? Und da, also ich muss sagen, ich hatte als Kind immer große Angst davor. Weil es,
ja, diese Figuren.
Das waren so ganz alte Puppen und die Märchen haben ja auch oft was sehr Darkes.
Ja.
Aber das sind auf jeden Fall Geschichten, die mich sehr geprägt haben. Und wenn ich ansonsten an so Geschichten denke, ist es oft die Astrid Lindgren-Sachen.
Mhm, voll.
Also, und zwar durch die Reihe weg. Ich habe Bullabü so geliebt. Und ich hatte ja auch einen Haufen oder habe einen Haufen Geschwister. Ich konnte mich irgendwie immer damit total identifizieren, dass so ganz viel Gewusel war und alle Kinder liefen da so rum und so in so einem schönen schwedischen Setting.
Mhm.
Pippi Langstrumpf aber auch irgendwie als total starkes, junges Mädchen, das so auf eigenen Beinen steht. Das hat mir auch total imponiert. Die Ferien auf Salkrokan ist eine Geschichte, die weniger populär ist, glaube ich, von den Astrid Lindgren-Geschichten. Aber es war auch zum Beispiel sowas, oder Michi aus Lönneberger oder
ja,
so.
Ja, stimmt.
Also all diese Geschichten, das habe ich geliebt. Ich habe es rauf und runter gehört als Hörspiel, gelesen als Bücher und auch als Filme dann später geschaut.
Voll.
Ja.
Ich glaube auch so diese, weil ich überlege gerade so, weil die Astrid Lindgren-Geschichten zum Beispiel, die haben mich auch sehr geprägt irgendwie. Aber ich versuche gerade irgendwie mit dem Finger drauf zu zeigen, was jetzt konkret irgendwie da so für Werte drin gesteckt haben oder so, die sich dann irgendwie tatsächlich so als prägend vielleicht auch herausgestellt haben. Und für mich war es zum Beispiel bei Pippi Langstrumpf oder auch zum Beispiel Carlsson vom Dach oder so, dieses in Frage stellen auch. Also natürlich hat einem der Protagonist oder die Protagonistin so imponiert, weil die so besondere Fähigkeiten hatten oder so anders waren oder so. Aber gerade so dieses in Frage stellen von erwachsenen Konventionen zum Beispiel auch, fand ich so cool.
Mhm.
Weil es einen so irgendwie ermutigt hat, immer noch mal zu hinterfragen, warum soll ich das jetzt machen? Was dann wiederum natürlich dazu geführt hat, dass man da eine klare Antwort vielleicht auch drauf bekommen hat und Dinge auch besser verstanden hat. Das heißt, man war jetzt nicht so, vielleicht nicht so aufmüpfig oder so wie eine Pippi Langstrumpf, aber man hat es genauso in Frage gestellt und dadurch eben seine Antworten bekommen. Was ich irgendwie genial finde, wenn eine Geschichte einen dazu bringt, als Kind Fragen zu stellen. Und sozusagen damit die eigene Erziehung ja auch vorantreibt.
Total. Ich glaube, das ist echt was Astrid Lindgren total, auf eine total tolle Art und Weise gemacht hat, ist, dass Kinder als starke Persönlichkeiten gleichgestellt sind oder noch höher als Erwachsene. Also Kinder als total ernst genommene Rolle und das gar nicht mit so einem tiefgründigen Unterton oder so, sondern einfach wirklich als Personen dargestellt worden sind und nicht als Kinder, die irgendwie nichts zu sagen haben oder so. Und das natürlich sehr überzeichnet durch solche Geschichten. Irgendwie so auf Augenhöhe. Und das hat mir immer total gefallen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass bei uns beiden auch vielleicht ein bisschen dieses so Anderssein auch eine Rolle gespielt hat. Also weil mit Carlsson zum Beispiel konnte ich mich auf eine komische Art identifizieren. Und das ist ja total schräg eigentlich, aber das, der ist halt so sein eigen, so ein bisschen eigenbrödelig und macht so sein Ding und will aber eigentlich auch ein bisschen halt dazugehören, also kommt ja auch immer runter und will mit den anderen spielen und so. Da ist zum Beispiel, da muss ich gerade dran denken, in einer Geschichte von Karlsson vom Dach, darüber reden wir übrigens gerade, falls es jemand nicht kennt. Ich weiß nicht, weißt du noch, wie der Freund heißt? Lillebrö oder so, ne?
Ja, Lillebror.
Das ist Lillebror, genau. Ja. Und der hat ja noch normale Kinderfreunde, also andere Freunde. Und Karlsson ist dann immer total eifersüchtig, wenn er mit den anderen Kindern spielt. Mhm. Und Eifersucht zum Beispiel auch so als so kindliches Gefühl, das aber irgendwie da total eloquent irgendwie dargestellt wird, das fand ich auch total spannend. Mm. Oder finde ich jetzt total spannend. Damals wahrscheinlich nicht so, aber ja.
Mm. Voll. Und ich glaube auch so dieses, was ja Fiktion irgendwie auch so mit uns macht, ist, dass es uns so einen Safe Space gibt, um diese Gefühle zu erleben. Mm. Also, ne, dass du die nicht im echten Leben haben musst, um die mal so komplett zu durchfühlen und dass sozusagen diese Geschichte einem Kind ja dann auch sozusagen den Raum gibt, bestimmte Dinge zu erleben, die aufregend sein können, die spannend sein können, aber eben auch ganz konstruktiv sein können, wie jetzt zum Beispiel so ein Gefühl mal zu durchleben. Und selbst wenn man diese Gefühle selbst hat, dass man dann sich gesehen und gehört fühlt von dieser Fiktion, von diesem fiktionalen Charakter irgendwie, ne?
Total. Gerade für Kinder, die es halt noch weniger einordnen können. Ich glaube, gerade in diesen kindlichen Sphären sind so Geschichten halt total wichtig, um diese Identifikation zu schaffen oder auch zu merken, okay, das, was ich fühle, ist nicht falsch oder so. Mhm. Und deswegen ist es ja auch total wichtig, dass da super viel inkludiert wird in solchen Geschichten oder auch eine ganz offene Welt gezeigt wird, damit Leute oder Kinder sich damit auch schon früh irgendwie verknüpfen können.
Ja.
Ich habe gerade nur Fun Fact zum Karlsson vom Dach noch kurz. mein Bruder hat mir zu meinem 18. Geburtstag eine Reise nach Stockholm geschenkt und er hat mir ich glaube es ist DIN A2 oder DIN A3 oder so, großes Poster geschenkt, wo mein Kopf auf Karlsson von Dachs Gesicht gefotoshoppt ist. Meine Eltern haben das gerahmt und es hängt bei denen im Wohnzimmer.
Geil.
Ja, und immer wenn Leute kommen, gehen die so ganz an das Bild. Bist du das?
Also, Emma vom Dach.
Bitte googelt mal alle das Bild von Karlsson vom Dach von der Verfilmung. Es ist wirklich nicht wirklich Fein. Schmeichelhaft, aber das hängt immer noch bei meinen Eltern.
Aber wie sweet. Ja. Funny.
Ja, total.
Oh mein Gott, ich muss dieses Poster sehen.
Ja,
Emma.
Ich vielleicht trage es einfach mal nach für alle unsere HörerInnen.
Für alle.
Ja, für alle. Ja,
love
wenn
it.
Schon, denn schon.
Wenn schon, denn schon.
Ja.
Ja, liebe ich.
Du sonst noch so eine richtige Geschichte, wo du so merkst, so als Kind, das hat dich als Kind schon so richtig geprägt?
Ja, als Kind muss ich sagen, dass ich tatsächlich so diese Märchen sehr inhaliert habe irgendwie. Also das war tatsächlich gar nicht so mein erster Gedanke und daran ist mir dann auch nochmal bewusst geworden, wie krass unterbewusst das eigentlich war, weil ich so ein bisschen drüber nachdenke und dann dachte ich so, nee, eigentlich war so mein ganzer moralischer Kompass auch so ein bisschen mitgeprägt von diesem, das ist gut, das ist böse, das ist tugendhaft, das ist nicht so tugendhaft und so. Und das sind, glaube ich, so ganz klassische Themen wahrscheinlich, die vielen von uns gar nicht so bewusst mehr sind, weil sie so krass verankert sind in unserem moralischen Kompass. Aber so dieses, weiß ich nicht, sich für die Schwachen einsetzen oder so dieses, auch was ich zum Beispiel in meinem zweiten Buch so voll verarbeitet habe, diese Idee von, dass Liebe immer bedeutet, man muss den anderen irgendwie retten oder dass das immer so eine Retterfantasie irgendwie mit sich bringt, weil man irgendwie aus irgendeinem Turm retten muss oder, ne? Also so diese ganzen Klassiker irgendwie. Ja. Da muss ich schon sagen, dass das mich doch sehr geprägt hat, beziehungsweise ich jetzt im Nachhinein auch so gemerkt habe, wie viel Einfluss das dann doch so genommen hat. Aber so abgesehen von diesen klassischen Beispielen habe ich zum Beispiel in meiner Jugendzeit den Film beziehungsweise den Roman The Beach so konsumiert. Das war tatsächlich auch sowas, wo ich so über den Film aufs Buch gekommen bin. Also oft sprechen wir ja so davon, dass es umgekehrt ist oder dass man so enttäuscht vom Film ist und so weiter. Aber da war es tatsächlich so, dass ich irgendwie noch tiefer in diese Geschichte eintauchen wollte und deshalb dann das Buch halt gelesen habe.
Finde ich manchmal auch einen total schönen Mix, weil ich finde, viele sagen ja, das macht dann irgendwie ein bisschen die Vor-, also wenn du den Film zuerst geschaut hast, macht die Vorstellung kaputt. Aber wenn einem wenn dir ein Film so gut gefallen hat, dass du noch tiefer da reingehen willst, dann sind manchmal zusätzlich das Buch zu lesen auch total schön, weil da stecken ja noch viel mehr Infos drin. Ne?
Und es ist dann wie so eine Extended Version.
Ja, genau.
Also es ist einfach so Director's Cut.
Ja, voll.
Und so war es auch für mich. Also so mal kurz, um das zu rahmen. In der Geschichte geht es halt um diesen Protagonist Richard, der halt in Südostasien Backpacking macht und da eben auf so eine auf so eine Gesellschaft von Aussteigern trifft, die halt an so einem geheimen Strand quasi so eine so eine Gesellschaft gegründet haben quasi. Und es geht so ein bisschen darum, wie hoch der Preis ist, in diesem Paradies zu leben und das so als Paradies zu bewahren, als Aussteigerparadies. Und es waren so ganz viele Themen, die mich da irgendwie getriggert haben, aber hauptsächlich war es halt so dieser Eskapismus, also dieser Protagonist, der irgendwie so aussteigen will aus diesem konsumorientierten, aus dieser Gesellschaft irgendwie auch. Und ich glaube, so als Jugendlicher haben das, glaube ich, auch viele, so diesen Eskapismus, dieses sich wegträumen wollen und irgendwie.
Ja, total.
Aber auch immer dieses Bewusstsein zu haben oder diese Ahnung zu haben, das kommt mit einem Preis.
Ja,
weißt du, so, das kommt mit einem Preis, wenn ich jetzt so mich so komplett aus der Realität schieße.
Und schon auch immer so ein bisschen absurd, ne? Also schon immer so sehr, sehr weit weg von dem, was man so versteht unter man läuft weg oder so. Ja.
Mhm. Voll. Und da muss ich wirklich sagen, dass so das wiederum so ein Safe Space war, bestimmte Dinge zu erleben. Und da habe ich schon so das Gefühl, dass das so mich sehr geprägt hat. Einfach. Also ich weiß auch nicht, das war so eine Geschichte, die so, wo ich so sagen würde, dieser Richard lebt irgendwie weiter in meinem Kopf als so Teil von mir einfach.
Oh, das liebe ich
das
an Geschichten.
Ja.
Wenn man so merkt, oh, das hallt richtig nach in mir.
Mhm.
Ich finde, das ist der schönste Effekt, dass wenn man irgendwie so, auch wenn man einen Film schaut oder so und dann so zwei Tage später noch an die ProtagonistInnen denkt oder so oder an verschiedene Stränge der Geschichte, dass man so denkt, krass, das ist immer noch in mir und ich habe vor zwei Tagen diesen Film geschaut. Das ist super schön.
Das ist voll schön.
Und vor allem, wenn einem das so lange begleitet, dass man wirklich immer wieder diesen Protagonist oder die Protagonistin, in dem Fall Protagonist, aber so immer ein bisschen im Hinterkopf hat, weißt du, so ein bisschen, der einen selbst so ein bisschen mit begleitet.
Ja. Und ich finde das so krass, weil das ja auch wirklich so tatsächlich auf einer gleichen Stufe steht wie Erinnerungen an echte Begegnungen. Also, dass wenn eine Geschichte gut erzählt ist, eben die auch eine so starke Empathie erzeugt irgendwie, dass wir ja tatsächlich diese Personen irgendwie in unserem Leben hatten.
Ja.
So, die da erzählt werden, diese Charaktere.
Ich finde das es ist bei mir gerade total präsent. Also es ist witzig, dass wir für heute dieses Thema ausgewählt haben, weil meine Mitbewohnerin hat jetzt vor ein paar Tagen Fernseher bekommen.
Mhm.
Und wir, die ist total filmaffin und auch serienaffin und so. Und wir haben immer mal wieder was geschaut, aber halt auf dem Laptop. Und jetzt haben wir die letzten Tage so ein bisschen Fernsehen geschaut oder Sachen auf dem großen Bildschirm. Und ich hatte das super lang nicht mehr. Ich hatte bestimmt, also jetzt 6 Jahre halt einfach kein Fernseher mehr oder 5
Ach, krass.
Jahre.
Und du hast dann immer auf dem Laptop,
geguckt. Und oder wenn es mal ganz groß geworden ist, hatte ich in meinem alten Haushalt auch einen Beamer und so, aber halt dieses so, man schaut mal einen Film wieder ganz konzentriert auf so einem großen Bildschirm, einfach so abends zum Essen, hatte ich schon richtig lange nicht mehr. Und wir haben jetzt auch wieder, also classy, aber Sex in the City geschaut.
Yes.
Und also die Serie natürlich. Da haben wir dann ganz...
Immer, wer bist du?
Ja, genau.
Carrie,
haben wir
Miranda, Samantha oder Charlotte?
Könntest du das so von dir sagen, einfach so, wer du bist?
Ach, das Geile ist, diese Charaktere sind ja auch so überzeichnet zum Teil. Natürlich, weiß ich nicht, auch in meinem LGBTQ-Freundeskreis wird viel darüber geredet, wer man denn jetzt ist.
Ja.
Carrie, Charlotte, Miranda oder Samantha.
Ich habe gestern einen Selbsttest gemacht.
Hast du?
Ja.
Emma, was kam raus?
Carrie kam raus.
Carrie.
Ja. Mhm. Aber wir haben super viel dann darüber gesprochen, weil bei meiner Mitbewohnerin kam auch Carrie raus und ich habe auch Personen in meinem Umkreis, du kennst diese Person auch, wo ich ganz deutlich sagen würde, das ist Charlotte.
Ja.
Ja. Aber
warum weiß ich sofort, wen du meinst?
Komisch. Aber ich finde es, fand es so witzig, weil wir haben so tief darüber gesprochen, über diese Charaktere, dass ich dachte so, wir sprechen über die, als wären das ganz, ganz enge Bekannte von uns.
Ja.
Und also, und das nur über diese Staffeln und das Konsumieren dieser fiktiven Geschichte. Aber ich habe das Gefühl, ne, ich weiß, was Samanthas Schwächen sind. Ich weiß, was, worin sie stark ist, was sind ihre Unsicherheiten, für wen ist sie immer da und so. Ich weiß das. Und das ist doch so witzig, dass man irgendwie, das sind wieder diese parasozialen Beziehungen.
Voll.
Wo man irgendwie so merkt, krass, ich rede über diese Person, als würde es die tatsächlich geben.
Ja, ja, vor allem, ich glaube, da ist ja auch das Krasse, das Volumen. Mhm. Also, ne, dass eine Serie zum Beispiel einem ja auch noch viel mehr Facetten zeigen kann,
ja,
als zum Beispiel einen Film oder so. Und natürlich ist es, glaube ich, auch so ein bisschen dieses, dass da so Archetypen ja auch irgendwie drin abgebildet sind.
Total.
Und es macht ja auch irgendwie Spaß. Und es ist ja auch so dieses, sich so wiederum in diesem Safe Space so selber noch mal so zu spiegeln und zu erleben. Ja, und ich, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich so sagen würde, ich war mal eine Carrie und habe so eine ganz lange Zeit gehabt, wo ich gesagt hätte, ja, das bin ich auch und so.
Ja.
Und ich finde aber so geil, weil das auch so mit so einer gesamtgesellschaftlichen Bewegung zu tun hat, glaube ich. Aber jetzt zum Beispiel sehe ich mich viel mehr in einer Miranda zum Beispiel.
Hätte ich jetzt auch eher gesagt bei
voll,
dir.
Voll. Und jetzt, ne, so I feel it 100%. Es gab auch mal eine kurze Samantha-Phase. Ja.
Das, jeder hat die mal kurz.
Jeder hatte meine Samantha-Phase. aber das finde ich so spannend, weil nämlich jetzt auch, sind wir so deep in diesem Sex in the City-Thema, hätte ich nicht gedacht. Aber
Fanfiction bald.
Nee, aber ich glaube auch, dass das so gesamtgesellschaftlich viel über uns sagt, dass jetzt zum Beispiel alle Miranda feiern und Carrie ein bisschen roasten für ihre neurotischen Handlungen oder so dieses so, dass sie, weiß ich nicht, immer auch irgendwie so eigentlich mehr so an sich denkt und nicht so an ihre Freunde und
total.
So, dass es da ja auch immer so Situationen gibt und dass Miranda zum Beispiel einfach auch so schon in den 90ern, wo diese Serie losging, eigentlich ein Frauenbild verkörpert hat, wofür die Leute vielleicht auch noch gar nicht so ready waren, zu sagen, das ist unsere Heldin, das ist die Heldin der Geschichte. Und jetzt sehen wir das schon eher so, dass eigentlich Miranda so das Frauenbild ist, zu dem wir eher hinschauen. So, ne? Also ich glaube, da könnte man jetzt eine komplette Folge drüber machen, inwiefern das
also
irgendwie so unser
City-Podcast haben wollt.
Das Frauenbild irgendwie geprägt hat am Fallbeispiel Sex and the City.
Ja, das stimmt.
Aber wir kamen drauf, weil wir einen Fernseher jetzt in der WG haben.
Ja.
Und da jetzt mal Sex and the City geguckt
das
habt.
Das und ganz viel anderes. Also ich finde, deswegen meine ich gerade, ich bin damit jetzt aktuell auch so konfrontiert, weil wir gerade super viele Geschichten konsumieren und wir haben uns jetzt auch so einen Letterboxd-Account gemacht, wo du die Filme bewerten kannst und halt so speichern kannst du diese Watchlisten erstellen und so. Da haben wir jetzt halt super viel raufgepackt und haben uns jetzt vorgenommen, immer einmal die Woche einen Film zu schauen.
Ach cool.
Und da haben wir halt jetzt gerade wieder ganz viel Kram und Filme aus dem Gedächtnis rausgeholt, die uns irgendwie total imponiert haben. Da ist mir zum Beispiel, und ich glaube, ich weiß nicht, hast du den bestimmt, Club der Toten Dichter? Ja, das ist zum Beispiel auch ein Film, den ich auch recht früh schon geschaut habe, der ja super schwer ist und super tief, aber der mir auch super früh so eine krasse Kraft gegeben hat und mich total inspiriert und berührt hat. Und das sind so Sachen, die man ja irgendwann auch ein bisschen vergisst, aber die ganz tief sitzen, finde ich, in einem so Filme und Geschichten. Und das ist irgendwie gerade total schön, das wieder so ein bisschen hervorzukramen.
Voll. Und ich finde auch diese, also dass es dann auch fast egal ist, ist es jetzt ein Film oder ein Roman oder so, aber dass das halt, dass irgendwann mal im Leben prägend für einen war, dass es dann auch spannend sein kann, das nochmal so rauszuholen und nochmal mit Abstand sich irgendwie anzuschauen.
Total.
Also, weil ich habe jetzt letztens auch nochmal zum Beispiel die Buffy-Staffel mir angeguckt. Ja, habe überhaupt früher auch viele so Slayer-Sachen geguckt, so Soft-Horror-Sachen irgendwie, wo irgendwie so Teenage-Horror-Sachen, weißt du, wo ich so gedacht habe, so warum, so hat
krass.
Mich das so fasziniert oder so, ne? Aber das ist einfach spannend auch nochmal so für die eigene Selbstreflexion, finde ich.
Total.
Und ich finde, es ist wie gesagt, nach wie vor so unterschätzt, weil wir reden jetzt hier so fluffy darüber und es ist irgendwie so bubbly und macht so Spaß und so. Und hey, welcher Sex and the City Character bist du und so?
Wir packen den Test in die Bio.
Voll. Und es ist so, es fühlt sich so spielerisch an. Mhm. Und ich glaube, genau das ist ja auch der Reiz irgendwie an Geschichten auch. Und gleichzeitig würde ich jetzt auch gerne mal so ein bisschen in die Richtung gehen, dass wir das sogar noch ein bisschen ernster nehmen, weil ich glaube, dass dass Geschichten auch so ein bisschen so ein trojanisches Pferd eigentlich sind. Dass die eigentlich auch eine große Kraft haben, die wir, glaube ich, so gerade auch gesamtgesellschaftlich gern mal so unterschätzen.
Mhm.
Weil, also da habe ich jetzt auch mal so ein bisschen, mich ein bisschen schlau gemacht, dass es tatsächlich wissenschaftlich belegte Studien darüber gibt, dass zum Beispiel Leute, die viel Fiktion lesen, sehr viel empathischer zum Beispiel sind. Oder dass Leute, die Fiktion lesen oder viele Filme gucken oder so, eine höhere Oxytocin-Produktion in ihrem Hirn haben. Das heißt, dass das wirklich einen physiologischen Einfluss auf uns hat und wir viel empathischer mit unserem Umfeld umgehen und viel mehr Verständnis für unsere Mitmenschen aufbringen.
Mega spannend.
Was dann, finde ich, voll die Konsequenzen hat. Also für uns als Menschen, aber auch als Gesellschaft und als politische Systeme und so.
Total.
Das hat einen Impact.
Also das ist genau das, was du meinst. Manchmal hält es ja nach wie echte Begegnungen und du hast das Gefühl, den Charakter oder so gibt es tatsächlich oder ich habe das tatsächlich miterlebt und ich bin auch wirklich, also das ist vielleicht eine steile These, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn es fiktionale Geschichten nicht geben würde, dann würde unsere Gesellschaft so nicht funktionieren, wie sie hier funktioniert. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Menschen mit der bloßen Konfrontation von Realitäten überleben würden. Also ganz emotional für sich und aber auch im Umgang miteinander. Weil das schon immer, also Gebrüder Grimm zum Beispiel ist ein Beispiel, was ja schon mega lang her ist. Ich kann jetzt gerade keine Zahlen nennen. Aber es gab ja bis zum Ursprung der Menschheit, kannst du ja nachvollziehen, dass es immer Geschichten gab, dass sich immer Sachen erzählt worden sind, dass Metaphern zum Beispiel sind ja ein Stilmittel, das schon in jeglichen Sphären benutzt worden sind. Ob das irgendwie im alten Griechenland irgendwelche göttlichen Geschichten sind oder in Rom oder, also das ist ja wirklich über, also egal in welchen Sphären und zu welchen Zeitpunkten gab es immer Geschichten, um Inhalte zu übermitteln. Und ich glaube, das ist ein Grundbedürfnis von Menschen, um zu überleben in Realität. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es anders gar nicht gehen würde.
Voll. Auch so in Gruppen, weißt du, auch so diese Dynamiken zwischen Menschen. Und ich glaube auch, es hatte auch ganz viel damit zu tun, dieser Safe Space, den wir jetzt auch angesprochen haben, den Geschichten bieten können, weil ich glaube, dass so wie zum Beispiel Märchen eben auch einen moralisierende Funktion haben können, zum Beispiel, dass das zum Beispiel von einem Kind eine Geschichte eher angenommen wird als ein einfach nur Zeigefinger-Maßregeln sozusagen, dass es viel aufnahmefähiger ist, weil es sich spielerisch in der Geschichte verorten kann, dass das, glaube ich, auch im Erwachsenenalter nicht aufhört, dass wir zum Beispiel schwere Gefühle oder andere menschliche Schicksale viel besser an uns ranlassen und verstehen und begreifen können, wenn wir das quasi in diesem spielerischen Narrativ selbst erkunden dürfen.
Mhm.
In unserem Tempo, da ist ein Erzähler, Erzählerin, die uns an die Hand nimmt. Ne? Also es ist so ein geschützter Raum, um bestimmte Dinge zu erleben.
Ja.
So, und ich glaube, das hat, also wie gesagt, gesellschaftlich betrachtet einfach eine totale, totale Chance, ist eine total gute Funktion, um irgendwie ja tatsächlich Empathie zu stärken und zu entwickeln.
Ja, total, bestimmte Dinge zu erleben und bestimmte Dinge auch überhaupt nicht zu erleben, weil ich glaube, so wie das auch so einen empathischen und identifikationsstiftenden Faktor hat, so eine Geschichte. Wenn ich zum Beispiel extrem Liebeskummer habe, gucke ich mir super gern Eat, Pray, Love an oder sowas. Mhm. Weißt du, das wäre eine Assoziation, wo wir dann irgendwie mit dem Gefühl irgendwie mitgehen können. Ich glaube aber, weil ich auch jetzt gerade an diese Horrorfilme oder sowas gedacht habe und auch Krimis oder so, es gibt natürlich auch Geschichten, die wir nutzen, um uns von Sachen, die wir tatsächlich erleben, abzulenken und dem zu entfliehen. Und da kommt wieder der Eskapismus-Faktor irgendwie mit rein auf dieser Metaebene. dass wir das uns anschauen, weil wir alles andere gerade nicht schauen wollen oder nicht mitbekommen wollen oder weil wir irgendwie einen Fluchtort brauchen, in dem wir uns irgendwie in einer anderen Geschichte als der unseren ablenken wollen. Ja.
Voll. Ja, und gleichzeitig, ich glaube, da ist auch wahrscheinlich der Übergang fließend so. Also, dass es, glaube ich, so den totalen Eskapismus gibt, dieses totale sich wegträumen mit einer Geschichte. Aber ich glaube, viel öfter, gerade wo du jetzt so Krimis ansprichst oder auch vielleicht so Filme, wo man eben keine schönen Gefühle quasi irgendwie empfindet, dass das vielleicht ein Ablenken ist, aber dass es ein Ablenken ist, um mit den gleichen Gefühlen womöglich umzugehen. Das heißt, ich gucke die Nachrichten und sehe irgendwie sehr gewaltvolle Szenen, mit denen ich mich nicht auseinandersetzen will, die ich verdränge irgendwie. Und dann sehe ich halt einen Krimi oder was, wo ich wiederum eine gewaltvolle Szene sehe. Ich weiß irgendwie, es ist Fiktion, aber ich bekomme sozusagen eine Geschichte drumherum erzählt, die irgendwie definitive Protagonisten hat, Protagonistinnen, definitive Antagonisten und so, dass ich da quasi emotional womöglich das verarbeite, was ich in den Nachrichten gesehen habe, weißt du? Also das sozusagen,
ja, das stimmt,
dass es so ein Entfliehen sein kann, aber das ist, glaube ich, auch immer, dass wir auch immer so ein bisschen unterbewusst, glaube ich, nach Allegorien suchen, nach irgendwie parallelen Erlebnissen.
Das sind wahrscheinlich auch Erklärungen, weil ich habe gerade gedacht, bei diesem Krimi-Faktor zum Beispiel, wo du das gerade sagst, hat es wahrscheinlich mit dem Empathiefaktor hat es natürlich auch total viel zu tun, weil ein Krimi erklärt uns ja auch ganz oft, warum verhält sich diese Person aggressiv oder bringt eine andere Person um. Nicht, dass es eine Rechtfertigung in irgendeinem Fall wäre, aber dass man auch das, den Täter versteht. Und das versteht man ja ganz oft nicht, wenn wir uns nur Nachrichten anschauen.
Und es ist vielleicht auch zu real bei Nachrichten.
Ja.
Dass wir uns nicht damit beschäftigen würden, dieser reale Täter, mit dem will ich doch jetzt keine Empathie entwickeln,
ja,
weißt du? Aber es ist trotzdem die Frage da.
Ja.
So, warum macht jemand sowas? Und dann erkunden wir das vielleicht lieber in einer Geschichte, weil es wie gesagt ein Safe Space ist, als in Anführungsstrichen der Realität oder mit diesem realen Beispiel.
Ja.
Also, dass es immer auch irgendwie so ein hilfreicher Spielplatz ist.
Ich dachte da jetzt gerade auch irgendwie an so politische Metaphern in oder Geschichten in Kontexten, die vielleicht super unterdrückend sind oder in dem Staatssysteme oder so nicht zulassen, dass man die direkt kritisiert.
Mhm.
Damit sind wir jetzt hier nicht so konfrontiert, aber leider auf der Welt an ganz vielen anderen Orten schon, dass politische Instanzen das doch sehr kontrollieren, was auch an Kultur herausgegeben wird oder an Meinung herausgegeben wird. Und da hilft natürlich irgendwie eine fiktionalisierte Geschichte, die Kritik irgendwie so ein bisschen verschleiert in was Fiktivem. Ja.
Total. Und da gibt es auch so berühmte Beispiele für und ich finde es so spannend, weil wie gesagt, sicher hören das hier manche und sind nach wie vor skeptisch so, ach, das ist doch nur ein Film, ist doch nur eine Geschichte, ist das doch nur ein Buch oder so. Aber wenn man sich halt auch wirklich mal anguckt, wenn so, ne, wie jetzt Russland, die Ukraine oder so, ne, aber wenn ein Land ein anderes angreift, dass die auch sofort auf die Kulturgüter schießen, dass die sofort deren Bücher, deren Kultur quasi angreifen, die eben in diesen Geschichten auch irgendwo steckt, weil die genau wissen, dass das Instrumente der Macht sind.
Ja.
So, ne?
Und schon immer, in wirklich, da muss man nur mal durch Geschichtsbücher blättern, aber Buchverbrennungen und der Angriff auf Kulturgüter gibt es in jedem Konflikt. Also es ist wirklich richtig, richtig, richtig krass. Ja.
Weil ich habe das Gefühl, in funktionierenden, friedlichen Umständen und Gesellschaften wird das eben gerne mal auch belächelt, so, ne? Kultur und Geschichten und so weiter, sag ich mal, wenn's darum geht, wo die tatsächlichen Entscheidungen getroffen werden, wo politische Entscheidungen getroffen werden und so weiter, das ist doch das Ernsthafte, das hat doch eine Ernsthaftigkeit und das andere ist so eine frivole Spielerei, weißt du? Und da einfach nochmal so ein Ausrufezeichen hinterzusetzen, nee, das ist keine frivole Spielerei, sondern das ist ein sehr machtvolles Instrument irgendwo.
Ja, in den meisten Fällen ist eine Geschichte erstmal auch eine Art Medium.
Voll.
Und ein Medium benutzt man nur, um Inhalte zu transportieren und nicht also das ist nicht weniger Medium als Realitätsinhalte oder so. Also ja.
Voll. Und da gibt es auch gute Beispiele für, die tatsächlich auch nachweislich Einfluss genommen haben. Also zum Beispiel dieser Roman Onkel Toms Hütte.
Mhm.
Genau, Harriet Beecher Stowe.
Mhm.
Hat das geschrieben.
Schreiben wir auch nochmal in die Shownotes.
Genau, der hat auf jeden Fall so diese, die Grausamkeit und die Schrecken von der Sklaverei damals halt so richtig gut abgebildet. Ne, im Amerika des 18. Jahrhunderts so historisch hat man quasi nachgewiesen, dass das das Meinungsbild der Leute geändert hat und auch mit beigetragen hat zu dem folgenden Bürgerkrieg und dieser Antisklaverei-Bewegung.
Mhm.
Also dass quasi dieser fiktionale Zugang zu dem Sklavenschicksal quasi dafür gesorgt hat, dass sich in der realen Welt politisch etwas verändert hat.
Ja.
Oder eben auch dieser Roman 1984 von George Orwell zum Beispiel, der eben auch nachweislich total den Diskurs beeinflusst hat und der jetzt so Begriffe wie Big Brother oder dass ein totalitärer Staat und die Gefahr der Überwachung immer da ist zum Beispiel, dass wir da ein Bewusstsein für haben, hat das halt so auch so total bestärkt, weil wir eben da diesen spielerischen, in Anführungsstrichen, Raum hatten, das als Menschen einfach zu erkunden quasi und zu erfahren und zu erleben und emotional zu erleben.
Ja.
Das finde ich ist auch so eine wichtige Komponente, dass ja Geschichten eben uns emotional involvieren und es dadurch eben auch viel prägsamer ist, als wenn wir, das irgendwie jetzt in den Nachrichten hören würden oder sowas.
Total. Und ich glaube auch, da ist dieser Faktor, dass man mit den Geschichten, also dass man die nimmt so und jeder die gleich konsumiert oder aufnimmt, aber du natürlich immer deinen eigenen Anteil auch mit rein projizieren kannst. Und das kannst du viel einfacher als über Nachrichten zum Beispiel. Das hat augenscheinlich nichts mit dir zu tun, wenn eine schlechte Nachricht irgendwie im Fernsehen läuft oder du das in der Zeitung liest, dann kannst du es gut von dir abgrenzen. Du nimmst es auf, ist eine sachliche Information und die wird abgepackt. Und bei Geschichten ist halt, so wie ich eine Geschichte lese, liest du die ganz anders, obwohl es dieselbe Geschichte ist. Das hat natürlich total viel mit diesen Emotionalitäten zu tun, aber auch mit eigenen Erfahrungen oder was brauche ich gerade oder was sehe ich da drin. Ne? Und deswegen finde ich so Metaphern und so Metaebenen in so Geschichten immer total spannend und total schön, weil abhängig davon, zu welchem Zeitraum ich die vielleicht aufnehme, interpretiere ich da ganz neu viel rein. Und ich muss da immer an Franz Kafka, an den Prozess denken, weil wir das in der Schule gelesen haben. Und ich hatte zu der Zeit einen ganz tollen Deutschlehrer, der uns so verschiedene Herangehensweisen an dieses Buch irgendwie dargelegt hat. Er meinte halt, du kannst diese Geschichte extrem politisch interpretieren, wenn du in einem Überwachungsstaat, in einem Staat, der für dich undurchsichtig ist, in dem du keinen Einfluss nehmen kannst und der aber einfach Kontrolle auf dich lebst, dann hast du, oder zum Beispiel auch in sozialistischen Systemen oder so, kannst du den Roman so interpretieren. Wenn du jetzt aber irgendwie gerade auf der Suche nach dem Sinn des Lebens bist, ist das auch total die sinnstiftende und philosophische Herangehensweise, die du da irgendwie freilegen kannst. Und der Roman hat so viele verschiedene Metaebenen, die du halt immer wieder ganz neu lesen kannst, obwohl es immer dieselbe Geschichte ist.
Mhm.
Und das finde ich so toll irgendwie an Geschichten. Und ich glaube, deswegen haben die auch so eine Kraft, weil das nicht einfach irgendwas ist, was so da steht und dann ist es abgeschlossen, sondern die leben halt so weiter mit denen, die sie aufnehmen oder konsumieren. Und das halt nach, das lebt weiter, das formt sich neu und so und daraus wird was Neues geschaffen oder begleitet Menschen. Und das ist irgendwie. Und deswegen ist dieser Titel oder dieser Arbeitstitel unserer heutigen Folge, dieses Kraft der Geschichten, so, so imposant, finde ich, weil es ist eine wahnsinnige Kraft dahinter irgendwie.
Total.
Ja.
Total. Und ich finde das so spannend, jetzt auch so, wo ich jetzt in Vorbereitung auf diese Folge mich mit diesen Beispielen auseinandergesetzt habe, dass wenn man einfach mal so nur so ein bisschen schaut, so in der Retrospektive, wie bestimmte Geschichten, den Lauf der Geschichte auch beeinflusst haben oder tatsächliche politische Diskurse zum Beispiel erst angeregt haben und somit halt Einfluss genommen haben, finde ich, macht das total Hoffnung, gerade für uns Kulturschaffende, für Leute, die Kunst machen oder die Geschichten schreiben oder ne, anderweitig irgendwie ein Narrativ irgendwie nach außen tragen. Weil ich weiß nicht, wir haben jetzt auch eben mit so Themen wie Rechtsruck oder Klimawandel oder so auch andauernd gerade mit bestimmten Sachen zu kämpfen und merken da auch so eine Verdrossenheit, dass viele auch irgendwie müde sind, sich mit diesen harten Realitäten auseinanderzusetzen. Und dass ich da, finde ich, auch so eine Riesenchance sehe, zu sagen, lass uns doch diese Beispiele nehmen und sagen, hey, was können wir für Geschichten erzählen? Weißt du, wo können wir vielleicht einfach einen die Sache an sich so erzählen, dass wir Leute einladen, darüber nachzudenken, dass sich das eher wie ein Abenteuer anfühlt, als wie, wie gesagt, wie eine Schulstunde, weißt du?
Das stimmt.
So, dass man quasi auch da irgendwie Einfluss nimmt als Kulturschaffende.
Ja, also das ist, ich glaube, das ist so ein wertvolles Gut und das vergisst man immer wieder, dass man irgendwie auch, genauso wie man Geschichten aufnehmen kann, man Geschichten auch erzählen kann. Und das kann ja auch schon, selbst wenn man nicht kulturschaffend ist, aber irgendwie auch, weil das ist ja auch so die erste Assoziation, die man irgendwie hat, wenn man an Geschichten denkt, ist halt dieses Kindliche oder so. Und ich finde auch, Kindern in seinem Umfeld irgendwie Geschichten nahezubringen oder Leuten was zu erzählen über eine Geschichte oder so. Ich finde, es irgendwie kann man dieses Mittel ja auch total vielfältig selbst einsetzen. Das muss ja gar nicht immer der große Kontext sein oder so, diese klassischen Riesengeschichten oder Märchen oder so, sondern es sind ja manchmal so ganz kleine Snippets irgendwie, die man total raffiniert einsetzen kann im Alltag, um das irgendwie so zu nutzen, dass es so ein wertvolles Gut ist irgendwie.
Voll. Ja. Voll. Ich musste gerade, wo wir jetzt auch Klimawandel erwähnt haben, musste ich auch nochmal an den Film abdenken.
Den habe ich gar nicht geschaut.
Auf Netflix. Ja. Den kann ich dir sehr empfehlen. Ja. Weil der zum Beispiel spielt ja einfach mit dieser mit diesem Weltuntergangsbild von einem Meteorit quasi, der auf die Erde zurast, der aber auch irgendwo eine Metapher natürlich für den Klimawandel ist. So nach dem Motto, da ist etwas, was ganz offensichtlich auf uns zukommt und wir müssen irgendwie handeln. Und das Spannende in dem Film ist halt wirklich so, wie dieser Umgang damit vorgeführt wird von Medien, Politik und einfach so Gesellschaft, dass einem da so der Spiegel vorgehalten wird, wie man eben bei so etwas ganz Offensichtlichem doch wegschauen kann. Und ich weiß nicht, mir hat das auch einfach nochmal so, ja, auch nochmal so eine ganz andere Sprache so irgendwie gegeben für bestimmte Sachen. Und und man hat sich irgendwie verstanden, gesehen, gefühlt und es hat nochmal eine ganz andere emotionale Komponente zum Beispiel auch dem ganzen Thema mir irgendwie gegeben. Ja. Und das kann auch nur eine Geschichte, glaube ich.
Ja, ich glaube auch. Und also das sind ja auch immer ganz viele verschiedene Geschichten. Ne? Ich weiß nicht, irgendwie, das kann ja auch Popkultur erzählen. Also auch ein Konzert kann ja eine Geschichte erzählen oder auch ein TikTok-Trend kann eine Geschichte erzählen. Ich finde, wenn man mal genauer hinschaut, sind die ja auch überall. Das finde ich halt auch so toll. Mhm. Ach, ich finde es alles so toll.
Nee, voll. Ja. Ich finde, das ist ja auch ich liebe halt das Spielerische daran, weißt du, dass so Safe Spaces sind, in denen wir Dinge erkunden können, die unheimlich ernst, wenn nicht sogar lebensentscheidend in manchen Situationen sind und dass das so eine, so spielerisch bleiben darf, eben genau in diesem Bereich der Fiktion, des Storytellings.
Ja.
Ja.
Spielerisch und doch so nah dran an einem, ne? Das ist halt, diese Wechselwirkung ist total toll, weil ich finde auch, ich hatte in der Uni so einen Kurs über Transmedialität zum Beispiel, also darüber, dass eine Geschichte.
Erklär mal auf, Transmedialität.
Ja, ich gebe mein Bestes. Also es ging darum, dass Geschichten auf verschiedene, also dieselbe Geschichte auf verschiedenen, mit verschiedenen Medien erzählt worden ist oder auf verschiedene Medien runtergebrochen worden ist. Zum Beispiel Star Wars ist eine transmediale Geschichte, weil es gibt Filme, es gibt irgendwelche Bücher, die noch Prequel Kram, es gibt Merch, es gibt irgendwie
Harry Potters.
Genau, Harry Potter ist auch eine transmediale Geschichte. Ja. Genau, da zum Beispiel auch das Theaterstück, Erlebnisräume, du kannst das Schloss besuchen, so ein Kram. Das gehört auch alles mit dazu. Und wir hatten in dem Zuge die Serie Druck besprochen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Nee.
Das ist nach so einem norwegischen Vorbild gemacht worden. Das ist eine YouTube-Serie.
Mhm.
Und die hat aber in Echtzeit stattgefunden. Also die Charaktere, die hatten auch alle Instagram-Accounts als Charaktere. Die haben zur selben Zeit gepostet, wie als die Folge rauskam und da was gepostet worden ist. Du konntest mit denen sogar in so Chatverläufe auf WhatsApp und so einsteigen. Du hast halt wirklich live mitbekommen, wie diese Geschichte erzählt worden ist. Und das ist auch so eine transmediale Geschichte, weil es auf verschiedenen Kanälen stattfindet, bei dir dieselbe Geschichte zur selben Zeit erzählt wird. Und wenn da zum Beispiel 11.35 Uhr war, kam auch die Folge um 11.35 Uhr online und du konntest quasi live gucken.
Spannend.
So, dass dir die Geschichte ganz, ganz nah gebracht worden ist, weil es dir suggeriert hat, dass diese Geschichte gerade tatsächlich stattfindet. Und kann ich auch nur empfehlen.
Ja, das verleiht der Geschichte nochmal viel mehr Dimensionen auch irgendwo.
Total.
Ne?
Und du hast da halt wirklich das Gefühl, du bist Teil davon.
Mhm.
Und das finde ich auch so spannend, dass Geschichten halt so nah dran sind und auf so vielen Ebenen gleichzeitig stattfinden. Also das sind so Riesenfelder, die natürlich jetzt auch durch diesen Aspekt der Transmedialität irgendwie aufgemacht werden. Aber um nochmal zum Beispiel auf Sex and the City so zurückzukommen, da wird ja auch in der ersten Staffel immer in die Kamera direkt gesprochen.
Stimmt,
das ist ja auch zum Beispiel so ein
Stilmittel,
wo die sogenannte vierte Wand durchbrochen wird. In dem Moment spricht der Charakter direkt zu dir und du wirst auch wieder mit reingegriffen in diese Geschichte.
Mhm.
Und
und nochmal anders angesprochen auch, ne? Voll. Ja, und ich finde das interessant, dass du das ansprichst, weil dadurch, dass wir ja auch so unterschiedliche Medienformate inzwischen haben, dass es da ja auch viele Möglichkeiten eben gibt. Aber ich glaube, was alles irgendwie vereint, ist ja auch irgendwie so dieses emotionale Involviertsein, ne?
Mhm.
Dass das natürlich verstärkt wird, wenn ich das Gefühl habe, okay, das findet jetzt zeitgleich statt, wie auch in der Geschichte oder so. Also dass so verschiedene Stilmittel auch dafür sorgen, dass es uns noch näher geht, sozusagen. Aber ich glaube, dass das auch wirklich so die große Macht ist der Geschichten, dieses emotionale Involvieren, weil wir so, glaube ich, lernen, also so uns Dinge einprägen, dass das Erlebnis einfach viel prägsamer ist als einfach nur die Information.
Ja.
Das ist irgendwie so ein ganz großer Punkt, finde ich. Und ich finde es mega spannend und liebe das quasi auch, dass wir beide auch irgendwie so in dem Bereich so ein bisschen mitmischen, was, sage ich mal, so Kulturschaffensein angeht und so. Dass dieses Geschichten erzählen und das Voranbringen und so weiter, dass da wieder auch so den Glauben dahin zu finden, weißt du? Weil für mich, es gibt auch Situationen, wo ich mich sehr entmutigt fühle als Kulturschaffender und so denke, was machst du hier eigentlich? Du musst doch was viel Relevanteres tun und sich da halt einfach nochmal so dran erinnern, dass es einfach eine Relevanz hat, die aber eben nicht unbedingt super messbar ist.
Ja.
So.
Ja, das ist ein Riesengeschenk, dass wir das haben eigentlich. Und das ist manchmal viel, das hat eine Riesenrelevanz. Also ich kenne diese Momente, wo man denkt, ach, ich würde gerne irgendwas machen, was irgendwie so sinnstiftend ist, weil ich was bewege oder so. Weil genau, du kannst es halt viel messbarer irgendwie wahrnehmen, wenn du als Arzt oder Ärztin arbeitest und an dem Tag irgendwie ein Kind geboren hast und ein Menschenleben gerettet und keine Ahnung und nach Hause kommst und gemerkt hast, was du für einen Einfluss hattest.
Du weißt sofort so, was du heute geleistet hast. So.
Total. Und das haben wir aber auch, wenn wir Geschichten erzählen. Und das ist halt ein bisschen kniffliger, das zu sehen. Aber ich glaube, der Einfluss ist wirklich so extrem groß. Ich persönlich nehme das als Riesengeschenk wahr, dass ich Geschichten konsumieren darf und dass ich so eine Auswahl habe an Geschichten, die mich seit Jahren begleiten oder die mal ganz kurzfristig stattfinden in mir oder so. ich finde es so toll und wir haben so eine Masse an tollen Produkten und irgendwie, ich weiß nicht, das ist so ein großes Geschenk und es ist auf der anderen Seite auch ein Riesengeschenk, sowohl für mich als auch, finde ich, gesellschaftlich zu sehen, dass man auch irgendwie was erzählen kann und damit irgendwie trotzdem auch Leute begleitet. Ja.
Toll. Ja, und ich, wie gesagt, mich fasziniert einfach wirklich auch so dieser Aspekt, dass, wie gesagt, Studien belegen, dass Geschichten Empathie erzeugen, dass Menschen empathischer werden, wenn sie fiktionale Geschichten verfolgen und lesen und sich anschauen. Und allein das schon, finde ich, ist einfach so ein cooler gesamtgesellschaftlicher ja. Impact. Und ich glaube, für jemanden, der das jetzt hört und vielleicht ganz konkret Herausforderungen im Leben hat, Dinge, die er lösen muss, Fragen, auf die er noch keine Antworten hat, auf die sie noch keine Antworten hat, da könnte ich mir auch vorstellen, dass es sicher hilft, wenn man jetzt einfach mal dazu ermutigt zu sagen, vielleicht mal auch an ganz unerwarteten Stellen auf die Suche nach Geschichten zu gehen, statt nach Ratgebern. Dass man vielleicht einfach mal schaut, so wo wird eine Geschichte erzählt, die so vage das Thema hat, das ich gerade durchmache. Weil wenn ich so in der Retrospektive gucke, so viele Wendungen in meinem Leben wurden zwar ganz konkret getroffen und ich könnte jetzt auch ganz methodisch darüber sprechen, wie ich das gemacht habe, aber wenn ich mal genau hingucke, habe ich wirklich mir in Geschichten einfach Role Models gesucht, habe irgendwen gesucht, das kann ein ganz ulkiger Charakter gewesen sein, ganz seltsame Zusammenhänge, aber das hat mich dann inspiriert oder hat mir geholfen, mir mich selber an dieser Wendung im Leben zu visualisieren und zu sagen, ich habe jetzt den Mut, diesen und diesen Schritt zu gehen.
Ja.
Und da einfach mal, ja, sich vielleicht Geschichten herzuholen, die thematisch vielleicht zur aktuellen Herausforderung passen. Und ja, vielleicht mal in der Geschichte nach Antworten zu suchen, statt in einem Ratgeber oder sowas.
Das finde ich einen richtig schönen Tipp. Ich glaube, das werde ich auch machen.
Ja.
Mir mal wieder eine kleine Geschichte.
Was würde Carrie jetzt tun?
Ja, macht alle mal den Test. Ist wirklich spannend. Ja,
definitiv.
Ja.
Ja, dann würde ich sagen, Emma, schauen wir jetzt noch einen Film und habt Mut, eure Geschichten zu erzählen und taucht ein in Geschichten von Leuten, wo ihr vermutet, dass sie vielleicht eure Fragen gerade auch haben.
Ja, so. Bis ganz bald und viel Spaß dabei.
Yes, ciao, ciao. Ja, bleibt nur noch zu sagen, danke, dass auch du bei dieser Folge mit dabei warst. Und auch wenn Emmas und mein Gespräch hier zu einem Ende gekommen ist, denken wir unsere Themen aus den Folgen natürlich immer irgendwie weiter. Und das am liebsten mit dir zusammen. Daher, falls das noch nicht geschehen ist, abonniere jetzt Vorwärtsfallen auf der Podcast-Plattform deines Vertrauens, damit du die nächste Folge nicht verpasst und connecte dich auch gern mit uns persönlich. Folge dazu gleich beim nächsten Griff zum Smartphone Emma und mir auf unseren Social-Media-Accounts, die findest du auch in den Shownotes, und auch dem Profil von Vorwärtsfallen. Dort teilen wir nämlich immer wieder Zusatzmaterial zu unseren Themen, die dich auf deinem Weg weiterbringen sollen. Spannende Reflexionsfragen, Buchtipps, Filmtipps und vieles mehr. Außerdem kannst du dich dort direkt mit uns und der Vorwärtsfallen-Community austauschen, uns Feedback dalassen und uns vor allem von deinen ganz eigenen Erfahrungen mit den Themen von heute zum Beispiel erzählen. Also, tausend Dank nochmal für dein Mithören, Mitfühlen und Mitdenken. Und wenn du den Podcast an sich unterstützen möchtest, schick ihn Freunden und Familie. Und was uns besonders hilft, ist auch, wenn du direkt nach dieser Folge hier die 2 Minuten Zeit nimmst, um den Podcast mit 5 Sternen zu bewerten. So entdecken mehr Menschen unsere Themen und das bedeutet eben auch mehr Vielfalt, mehr kreieren, vorwärts fallen und auch gemeinsam wieder aufstehen. Also in diesem Sinne, wir freuen uns von dir zu lesen und wir hören uns in der nächsten Folge.